Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Herzlich willkommen zur 13. Episode von Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Mein Name ist Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Hallo.
Und unser heute für die Hintergrundgeräusche zuständige Chef Michael Heun.
Fröhliches Hallo von der Terrasse.
Von deiner persönlichen Terrasse?
Natürlich nicht. Nein, ich bin am Place to be. Also wir machen ja das erste Mal wirklich unsere Summer Edition Ehre sozusagen, weil es ist ja heute an unserem Aufzeichnungstag in ganz Deutschland Mega-Hitze und ich bin halt am Place to be, weil an der deutschen Küste angenehme 26, 27 Grad, ein leichter Wind geht, die Vögel zwitschern, ich sitze auf der Terrasse vor redgedecktem Ferienhaus. Seid ihr neidisch?
Wir beneiden dich kein bisschen, ja? Kein bisschen.
Sag doch mal, wie heiß es bei euch ist, genau.
Wir haben draußen angenehme 37 Grad und sitzen hinter Sonnenschutz und Außenjalousien in unserem Arbeitszimmer.
Mein Computer sagt 35 draußen. Sehr schön.
Okay, aber es werden noch 37.
Ja, meine App sagt, dass ihr 37 habt, aber
die muss es wissen.
Wenn wir durch sind
mit dem Podcast, sind hier locker 40. Aber darf ich noch mal kurz sagen, es ist unsere 13. Ausgabe, das bringt doch eigentlich Unglück, oder? Können wir uns so intern darauf einigen, dass das die 14. ist?
Ja,
bin 13. Ein bisschen abergläubisch?
Nee. Achso, es gibt ja, wisst ihr das oder habt ihr davon mal gehört, es gab diesen 14., also in französischen High Society konnte man sich einen 14. buchen für, wenn man an einer Tischgesellschaft zu 13. war, ja. Dann konnte man sich den 14. buchen, damit das kein Unglück gebracht hat.
Ja, und wer da wirklich ein Problem hat, Flo, du weißt doch, wir haben mindestens 2 Sonderausgaben, also von daher ist es ja gar nicht die 13., sondern es ist ja die 15.,
Ja.
Verstehst du? Von daher, immer entspannt bleiben. Es ist Urlaub, Kinder, alles ist schön. Sag mal, sind 2 Minuten sind jetzt vorbei, ne? Ich habe immer noch nicht meinen Hund erwähnt. Ich wollte es bloß mal sagen, ich habe jetzt einen Hund, übrigens den niedlichsten der Welt. Um es kurz zu sagen, ich habe ihn euch gezeigt gerade, ne? Ja, wir können es ruhig erzählen, ich habe ihn euch gezeigt und ihr seid entzückt. In Wahrheit seid ihr entzückt. Ihr wollt es hier öffentlich nicht zugeben, aber es ist so.
Wir sind kein bisschen entzückt, ja. Kein bisschen.
Ich würde es halt mal so sagen, wir sind natürlich total entzückt, aber du hast uns ja einfach nicht zu Wort kommen lassen. Ne? Also dein Hund ist wirklich ein entzückender kleiner Hund mit wunderschönen lockigen Haaren und einem wachen Blick, wenn er denn mal wach ist.
Wenn er denn mal wach ist, ja. Welpen in dem Alter, habe ich ja auch alles gelernt, schlafen 18 bis 22 Stunden am Tag. Das tut er auch meistens. Also er schläft jedenfalls sehr gerne, ist halt auch mein Hund und von daher vielleicht noch doppelt gerne. Ansonsten entdecke ich völlig neue Seiten an mir. Also dass ich und alle Anwesenden in Begeisterungsstürme über das Ausscheiden von Stoffwechselendprodukten ausbrechen. Kannte ich bisher so auch noch nicht. Aber ist doch schön, wenn man auch neue Freuden im Leben entdeckt, oder?
Ja, als Tierhalter, ich meine, kann ich das durchaus nachvollziehen. Also,
um es zu sagen, wie es ist, wenn er dir halt zweimal in die Dusche gekackt hat, bist du einfach froh, wenn er es draußen macht, ne?
Eindeutig.
Oh, noch Fragen?
Nee. Wollen wir dann mal zum Thema Stoffwechselendprodukte im TV kommen?
Eh allen endgültig schlecht wird, meinst du, ja? Sag mal, nein, aber hört ihr, um das vorher dann mal einzuklären, hört ihr die Vögel zwitschern bei mir im Hintergrund, oder?
Nicht so laut, wie du es angekündigt hast, ehrlich gesagt.
Ich sitze hier ja neben einem Busch und ich habe das Gefühl, die schreien mir ins Ohr, die Vögel. Aber das ist ja die Frage. Nee, High-End-Mikrofontechnik, ne, filterst das vielleicht raus?
Also hier kommt es nicht in der Lautstärke an, in der du es vielleicht erwartest.
Domi kann ja noch ein bisschen Vogelgezwitscher hinterher reinmachen im Schnitt, wenn es nicht ist.
Ja, vielleicht Meeresrauschen würde mir gut gefallen. Das Meer ist, also liebe Hörer, ihr seht das jetzt nicht, ich zeige nach vorne, ist da und ungefähr 100 Meter.
Ist das dann erste Reihe?
Nee, zweite.
Zweite.
Es ist zweite Reihe und es ist auch noch eine Straße dazwischen, also so nee, richtig First Class, ne? Also dann auch nicht, aber die Strecke ist zu bewältigen, selbst für einen 11 Wochen alten Hund. Und ja, da ist dann erstmal aber auch ein kleiner Hafen und so. Es gibt aber auch einen tollen Hundestrand und so.
Schön.
So, bist du jetzt fertig mit deinen Angebereien, ehe ich meinen Wutball noch fester drücken muss?
Aber eine Sache zu Michas Urlaub muss ich dann noch fragen. Also du lässt jetzt mal diese ganze Dach- und Strand lass mal beiseite. Wie sieht's denn mit dem Fernseher aus? Wo ist Arte?
Pass auf, das Allerbeste ist, also dieses hier tatsächlich ein Fernseher, wir sind ja halt in größerer Truppe, ja. Von daher, ne, es ist jetzt hier nicht die Protzangelegenheit, wenn ich sage, wir haben halt ein riesiges Wohnzimmer und dann 4 Einzelzimmer, wo auch überall Menschen schlafen. Das heißt erstmal, und jedes dieser Zimmer ist mit einem eigenen, was ich vorher wirklich nicht wusste, mit einem eigenen Fernseher ausgestattet, so dass wir ernsthaft 5 Fernseher hier in dieser Bude haben. Und der im Wohnzimmer ist auch, ich weiß es nicht, was mag der haben? Also 60 Zoll ist wahrscheinlich zu klein. Das ist wahrscheinlich 70 oder noch mehr. Also so ein richtig Monster, riesiges Ding. Von daher kann ich mich da über die Ausstattung nicht beklagen. Nur ist tatsächlich, bin ich ja einer von denen, wir hatten das, glaube ich, schon mal besprochen, die im Urlaub wirklich dazu neigen, wenig Fernsehen zu gucken. Das ist so. Aber ich bin, wie ich versprochen habe, hier rein ins Haus, bin aber auch begleitet worden von einer Stammhörerin und die auch sofort den Fernseher anmachte. Und sie schalteten alle sofort auf 7, kamen zu mir angelaufen und riefen, es ist Pro7 auf der 7. Und dann habe ich gesagt, nein, dann haben wir ja Glück gehabt, dann müssen wir nicht abreisen. Und deshalb sind wir noch hier. Und wo Arte ist, weiß ich nicht. Gucke ich nicht.
Pro7 auf der 7, es ist die Hauptsache. Du darfst deinen Urlaub da weitermachen.
So ist es.
Das ist doch herrlich. Flo, hast du noch irgendwas Hausmeisterliches?
Nein, ich habe natürlich nichts erlebt, weil ich muss ja einen gewissen Herrn vertreten, der gerade entspannt vor seinem Haus sitzt und sich seinen Urlaub, sich im Urlaub gut gehen lässt. Nein, aber ich wollte gern noch erwähnen, dass ich meine technische Weiterentwicklung, von der ich schon in der letzten Woche berichtet habe, fortgesetzt habe. Ihr erinnert euch, dass ich angefangen habe, diverse Apps auf meinem Fernseher zu installieren. Ne? Mhm.
Ja.
Und also zum einen habe ich weitergemacht damit. Wir haben ja so einen lustigen, so einen Würfel, ne, von diesem großen Internetversandhändler, dessen Namen ich jetzt aus werberechtlichen Gründen nicht von sage.
Dem. Ja.
Genau. Und den schließt man ja an den Fernseher an und dann kann man quasi über diesen Würfel auch Fernsehen gucken und darüber auch die ganzen Apps installieren. Das, ich habe ja da keine Ahnung von, interessiert.
Ich habe sowas auch. Ich habe, glaube ich, so eine Box von dem besagten Versandhändler und kein Würfel. Ich habe die kleinere Variante wahrscheinlich.
Ah, okay. Und ich habe jetzt zum Beispiel entdeckt, dass es dort eine App gibt von TED. Kennt ihr TED? Diese Veranstaltungsreihe, wo so Leute aus der ganzen Welt 10-minütige Vorträge halten über diese Dinge, TED-Talks, mit denen sie sich beschäftigen. Ja.
Ja.
Das habe ich jetzt auch installiert. Gucke ich mir jetzt relativ oft an, abends einfach so nach der Arbeit, um mal noch für eine Viertelstunde irgendwie einen anderen, irgendwie was Neues zu lernen oder einen anderen Eindruck zu bekommen.
Krass, aber davon gibt es eine App. Das werde ich ausprobieren. App, ja. Das werde ich definitiv ausprobieren.
Und da sind so Themengebiete, wo du dann so Politik, Wissenschaft, Kunst, wo dann halt diese Vorträge, wie so Netflix für Vorträge quasi. Da laufen die ganzen Sachen ein, kannst dir nach Themengebieten filtern und kannst dir eine Watchlist machen. Und das finde ich total toll. Und dann möchte ich nochmal sagen, dass ich angefangen habe zu gucken auf RTL Plus die quasi ja True Crime Serie Strafe. Nach Ferdinand von Schirach. Leute, guckt es euch an.
Okay.
Ohne Mist. Es ist so toll. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie was von seinen Büchern gelesen habt und die Geschichten kennt. Und das filmisch umgesetzt, 6 Folgen, jede von einem anderen Regisseur oder einer anderen Regisseurin, sind auch ganz unterschiedliche Arten zu erzählen. Brillante Schauspieler, geniale Inszenierung. Ganz toll. Das also war mein Tipp der Woche.
Ich hatte auch schon mal eine Ferdinand von Schirach Reihe gesehen, wo dann auch dieses Faber, also wo einer meiner Lieblings-Schirach-Fälle dann auch filmisch dargestellt wurde, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das war damals von den Öffentlich-Rechtlichen und jetzt hat wahrscheinlich RTL Plus nochmal nachgezogen. Aber also auf sowas stehe ich ja grundsätzlich auch. Ich bin ja,
ich eben auch und deshalb frage ich mich schon wieder, warum wird das nur wieder im Streaming-Dienst versteckt? Ich weiß, Domi findet es eh nur da, aber kann man dann doch auch irgendwie ins Programm nehmen, oder?
Aber ich bin ja auch ein Stück weit überrascht, weil RTL war ja nie so mein Sender. Ich bin ja eher so Kind von Pro7 und Sat1. Aber jetzt, seit ich RTL Plus habe und mich auch wirklich damit beschäftige, das findet man ja so viel gutes Zeug. Muss man echt mal sagen. Also,
ja, Martin Rütter.
Das stimmt, ganz viel. Und es gibt auch, aber diese ganzen alten habe ich jetzt gesehen, so Ritas Welt und Nicola und oh.
Ja, herrlich. Das ist auch alles ganz lustig, das stimmt. Ja.
Nur die Domino Days habe ich noch nicht gefunden, aber das vielleicht.
Gibt es die nirgendwo archiviert?
YouTube auf YouTube kann man sich die angucken, ja. Aber meistens so zusammengeschnitten und dann auf Holländisch und ja.
Ja, du hast es also probiert.
Mhm. Ja.
Ja, sehr schön. Und bei dir so, Domi? Du hast noch gar nichts gesagt.
Du hast noch gar nichts gesagt. Erlebst du nicht? Ja. Mein Hund nagt meine Kabel an. Entschuldigung, ich muss mal kurz, ja?
Ja, erwähnt schon wieder seinen Hund. Ja, Domi, erzähl weiter.
Also ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit halt gar nicht so viel geschaut, außer, also weil das Wetter ist halt gut und dann gucke ich halt das, was ich halt quasi gucken möchte, aber auch gucken muss für meinen anderen Podcast, den ich ja habe. Und da gucke ich ja gerade die Bachelorette, auch wenn Micha das nicht gefällt. Und Ex on the Beach, auch ein sehr, sehr gutes Format.
Du kannst gucken, was du willst. Du musst nur damit leben, dass ich es doof finde.
Jedenfalls gucke ich gerade die beiden Formate und damit ist dann meine TV-Zeit auch im Moment so ein bisschen ausgeschöpft tatsächlich. Erschöpft, ja. Also und Europameisterschaft in England.
Der das gucke ich auch. Eben. Ja. Also Flo ja eh.
Ja, klar.
Flo guckt das auch. Kann ich drüber debattieren. Ja, alle Hintergrundberichte und so guckt Flo. Ja. No. Wenn du da mal eine Frage hast, Domi, dann ruf Flo an.
Ja, das mache ich.
Ich kann mir das erklären.
Ich wiederum bin ja manchmal auch froh über Dinge, die ich nicht gucken muss. Schön. Womit wir zu meinem Thema kommen und ich das erste Fund für den Delling der Woche für mich reklamiere. Ihr könnt das bestimmt aber nachher später noch besser. Nein, ich meine, der Anlass ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es gehört oder gelesen habt, ich setze auf dich. Die Wetten, das Kopie. Die Fröhliche, auf die, wie ihr ja gemerkt habt, ich sowieso total stehe.
Ja, das war dein absolutes TV-Highlight des Jahres, wenn ich mich nicht entsinne.
Soll ich euch mal was sagen? 900.000 Zuschauer, 7,6% Marktanteil in der Zielgruppe. Am 23. am Samstag, ja, jetzt, wenn wir ausgeliefert werden mit dieser Podcast-Folge, sollte die zweite Folge von Ich setz auf dich laufen. Zack, bumm, weg damit. Flop, erledigt, abgesetzt. Und manchmal freue ich mich, wenn was nicht kommt. Und in dem Fall ist es einfach so.
Ist es jetzt komplett abgesetzt worden? Also kommt nicht mal eine zweite Folge noch in der, also bei RTL Plus in der Mediathek oder ist es komplett weg?
Nein, sie produzieren die, also nach allem, wenn ich das gehöre, produzieren sie die zweite gar nicht, sie findet einfach nicht statt. Es waren eben, die müssen jetzt nicht darüber sagen, ob es jetzt endgültig, weil sie haben immer nur zwei erstmal angekündigt gehabt, ne? Mhm. Von daher, aber da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass das als Idee sich damit erledigt hat.
Das ist eine Leiche.
Deshalb, ich wollte mit euch, tue ich damit über Flops reden und da muss man ja auch nicht immer, damit man das auch relativiert, muss man ja auch nicht immer nur so gehässig sein. Es gibt auch Flops, die einem vielleicht wehtun. Auch da sage ich euch ein aktuelles Beispiel. Es ist so, dass es gibt eine Serie, die auch beim ProSieben-Streaming-Dienst, wie heißt der nochmal? Join?
Join.
Join, da hatte ich die schon komplett gesehen. Die heißt Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind in der Hauptrolle als Gleichstellungsbeauftragte in einem Provinzrathaus und wie ich finde, eine herrliche Büroserie. Wunderbar produziert. Trifft meinen Humor, alles sehr lustig, sehr toll. In den Versuchen, das bei ProSieben auszustrahlen, das war erst, glaube ich, sogar eine Primetime-Idee. Da ist sie schiefgegangen, ist sie auf schlechtere Sendeplätze schon gewandert. Und jetzt habe ich gelesen, war es so, dass sie auch noch an einem Fußballabend, eben Frauenfußballabend, gelaufen sind. Zwar nicht direkt gegen Fußball, aber direkt im Anschluss mit zwei Folgen am späteren Abend. Und da ist jetzt tatsächlich sowas passiert, was nicht passieren darf. 2% Marktanteil, 200.000 Zuschauer, das ist also wirklich ein Absturz fast auf Null. Mhm. Ich fürchte, dass wir das nie wieder irgendwo im normalen Fernsehen sehen werden. Und das ist ja immer die Frage, reicht es für Fortsetzungen über Streamingdienste? Das ist dann ja auch immer zu bezweifeln. Und das tat mir echt weh, weil es ist, ich finde, es ist echt eine tolle, sehr hintergründig humorige Serie mit einer tollen Katrin Bauerfeind. Ja, gut, aber hat nicht sollen sein. Gibt es Formate, wo ihr sagt, die sind gefloppt und es tat mir weh?
Ich hatte zum Beispiel ein Format, das ist eine längere Geschichte. Ich war sehr froh, dass das, was dann kam, gefloppt hat und dass es dann auch abgesetzt wurde. Also eine meiner absoluten Lieblingsserien als Jugendlicher und junger Erwachsener war Scrubs, die Anfänger. Und die hatten ja, glaube ich, 9 wunderschöne Staffeln, mit denen man wunderschöne Zeit hatte. Und dann haben sie so eine 10. Staffel gedreht, die in einem anderen Setting, aber mit ein paar alten und ein paar neuen Charakteren war, und die war einfach scheiße geschrieben. Die wollten einfach, nachdem sie ein Ende gesetzt hatten, ein sinnvolles Ende gesetzt hatten, wollten sie dann doch noch mal ein bisschen auf der Welle surfen, und diese Staffel ist komplett gefloppt. Mhm. Die ist komplett gefloppt, und ich war dankbar dafür, weil es dann halt
nicht noch... Aber es tat dir weh ums Format vermutlich.
Es tat mir weh ums Format, und ich hätte sie aber trotzdem irgendwie weitergeschaut. Also solange es das gegeben hätte, hätte ich es weitergeschaut. Einfach in der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Ja. Aber ich war ganz froh, dass das eben... Dass du den
in der Scheißversion nicht sehen musstest.
Ja, genau. Also nur eine Staffel lang. Mhm.
Ja. Flo, kennst du sowas auch?
Ich habe ganz viele. Ich habe mir hier eine Liste geschrieben, da stehen, glaube ich, wieder 7 oder 8 Sachen drauf. Also
7 oder 8? Na, dann mach die, und danach habe ich noch eine, die ich auch noch kurz anbringen möchte.
Also, ein dankbares Thema, ich merke schon.
Wobei man ja irgendwie auch immer unterscheiden muss zwischen Dingen, die quasi abgesetzt, also was ist denn eigentlich abgesetzt? Ja, genau. Es gibt ja auch ganz viele Formate, die einfach stattfinden, die man vielleicht gut findet und die komischerweise nicht mehr wiederkommen, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gemacht haben. Also was ich zum Beispiel in Klammern stehen habe, aber das ist ja kein Flop, deswegen gehört es auch eigentlich nicht in die Kategorie, aber ist halt die beste Show der Welt von Joko und Klaas. Stehe ich total drauf, läuft aber nicht mehr. Dort wird es aber sicherlich den Grund haben, dass es einfach sehr aufwendig zu machen ist und vor allem in der Corona-Zeit jetzt gar nicht mehr ging. Ne? Also das ist ja nur am Rande erwähnt.
Es ist überhaupt, Entschuldige, nur insofern gebe ich dir recht, es ist ja schon die Frage, was ist überhaupt ein Flop? Auch richtig. Das müsste man ja definieren. Aber das können wir jetzt ja einfach mal subjektiv dahinstellen, dass es, wenn es als Flop galt, dann reicht das ja.
Oder wenn wir halt irgendwas sagst, was wir beide überhaupt nicht als Flop empfunden haben, dann werden wir dich schon in deine Schranken weisen.
So. Ich glaube, da ich ja der große Show-Fan von uns allen bin, werde ich voraussichtlich nur Dinge sagen, die ihr wahrscheinlich nie geguckt habt. Also, fangen mal an mit dem, was mich wirklich, wirklich traurig gemacht hat, auch wenn es der absolute Scheiß war, neutral gesehen. Ja. How fake is your love? Könnt ihr euch erinnern?
Ja, aber
ich natürlich. Das kam vor, glaube ich, 1,5 Jahren oder so. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt,
wann es lief. Es kam 2021.
21.
Ich habe es auf der Liste.
Letztes Jahr. Du hast auf der Liste. Echt?
Ich habe ich hab eine Liste der größten TV-Flops 2021,
ach so,
die offiziell gekürt wurden. Die könnte ich dann gleich noch zum Besten geben.
Das fand ich schade, weil ich bin ja, wie der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin vielleicht weiß, ein großer Fan von Masked Singer. Und es gibt ja irgendwie immer wieder Versuche, an diesen wahnsinnigen Erfolg von The Masked Singer anzuknüpfen, indem man quasi die Essenz dieses Formates, nämlich den Ratespaß, der dann im besten Fall noch episodenübergreifend stattfindet, rauszieht und daraus ein neues Format entwickelt. Und How Fake Is Your Love war genau sowas, ne? Wir erinnern uns. Eine gewisse Anzahl an Paaren wird in eine Villa gesteckt, und von diesen Paaren sind aber ein paar gefaked und ein paar sind echt. Also echte Liebespaare, die wirklich auch ihr Leben zusammen verbringen. Und die ganze Show bestand halt darin, dass die irgendwie so Spiele machen mussten und dann immer rausfinden, wer sind hier die Fake-Paare, und mussten die enttarnen und sie aus der Villa schmeißen. Und das, ich glaube, es ist nur eine Folge gelaufen sogar, eine Folge oder zwei, und dann wurde es irgendwie so ins Nachtprogramm verbannt, so auf 23.30 Uhr oder so. Ja, ja. Und das fand ich wirklich schade, weil auch wenn das Ding seine Schwächen hatte, aber es war irgendwie doch lustig, also... Es war halt so die Kombi aus dem Zeug, was du so guckst, Domi, und dem Zeug, was ich so gucke, irgendwie.
Eigentlich müssten wir uns nochmal treffen, die Folgen zusammen.
Was es dann so ein bisschen entzaubert hat, war, dass sich ja dann rausstellte mit der Zeit irgendwie, dann wurden die Leute, die da teilgenommen haben, rückwärts gesucht, und dann war halt relativ schnell klar, okay, der eine hat schon bei Berlin Tag und Nacht mitgemacht und die war schon mal beim perfekten Dinner, und das waren ja dann irgendwie so TV-Komparsen, die so schon relativ viel rumgekommen waren.
Aber ich habe mich auch mal mit Leuten unterhalten, die halt so Formate mit echten Menschen drehen, unterhalten. Und die haben auch gesagt, Deutschland ist weitestgehend durchgecastet. Also die Menschen, die bereit sind, etwas von sich in der Öffentlichkeit preiszugeben, davon wirst du nicht mehr viele ganz neue außerhalb dieses »Wir werden jetzt erwachsen«.
Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal, kommt mir jedenfalls gerade so vor. Ich bestreite das. Ohne Ahnung und ohne Erfahrung. Aber ich glaube, die wachsen laufend nach. Und es gibt so viele Menschen, die so geil darauf sind, ihre Nase in irgendwelche Kameras zu halten und sich dafür jeder Peinlichkeit hingeben. Ja, aber es kommen doch laufend welche nach.
Ja, natürlich, aber dann wird ja immer gesagt, den kennt man doch, weil er schon mal 4 Minuten bei Berlin Tag und Nacht war oder weil er ein Instagram-Account mit 25 hat, wo er ein Motivationstrainer ist. Ja, so, und diese Menschen haben schon irgendwas gemacht, nur weil wir sie nicht dauerhaft auf dem Schirm haben, heißt das ja nicht, dass sie gerade frisch nachgewachsen sind. Das meine ich.
Da hast du recht. Meine These ist aber, 98% derer, die da geil drauf sind, die haben wir überhaupt noch nirgendwo gesehen. Ich glaube, wir sehen manche Nasen doppelt und dreifach, weil Fernsehredakteure auf die sichere Karte setzen wollen und sagen, der hat in dem Format irgendwie mitgemacht und das hatte einigermaßen Quote. Deshalb nehme ich den auch von A nach B. Also ich meine, Calvin Klein profitiert davon, nicht davon, dass er ein großer Darsteller, Schauspieler, sonst was ist, sondern dass er...
Weil er ein Kultkandidat ist. Aber der ist ja schon ein Kultkandidat für Shows. Es geht ja wirklich um die Leute, die jetzt bei Flo's Show gewesen sind, die dann halt vorher wirklich 4 Minuten mal bei Berlin Tag und Nacht einen Döner gekauft haben. Und dann wird das halt bei der Rückwärtssuche rausgefunden. Das ist halt das Ding. Und denen wird dann vorgeworfen, der hat schon mal bei Berlin Tag und Nacht irgendwas gemacht, weil er halt in irgendeiner Darstellerkartei drin war. Also Deutschland ist weitestgehend durchgecastet, nur es haben nicht alle das Showpotenzial, wirklich auch reinzukommen. Aber die wollen, haben sich schon irgendwo gemeldet. Das ist
also, wir müssen es ja nicht endlos diskutieren. Ja. Nur wenn es denn stimmt, dass ich auf die Welpen kommen, 20.000 Leute bewerben, bei denen ein Hund einziehen soll. Ja. Und wir in, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln, 5, 6, 7, 8, davon bisher jetzt 30 gesehen haben, dann stelle ich halt in Frage, dass es die Menschen nicht gibt, die ins Fernsehen wollen. Also, weil bei Menschen, die sich frischen Hund anschaffen, gibt es, ne, das schränkt die Gruppe ja schon ganz schön ein. Und wenn es da 20.000 gibt, die sich bewerben, wenn es einfach nur darum geht, ein doofes Gesicht zu machen oder eine Frau kennenzulernen oder so, fürchte ich, es könnten noch mehr sein. Ich weiß.
Aber es ist, das sehe ich wiederum andersrum, weil ich denke, ich würde halt zu, aber gut, vielleicht ist das auch mein persönliches Ding, ich würde halt zu die Welpen kommen gehen, weil ich weniger Beklemmung hätte, aber ich würde jetzt nicht bei Frauentausch, also ich als Gesund, würde nicht bei Frauentausch mitmachen, weil...
Auch ein Argument.
So, ja. Das ist, gut, ich mache trotzdem mal kurz weiter. Format Nummer 2, was mir wirklich wehtut, was es früher gab, mehrmals, es wurde eine Neuauflage versucht und seitdem ist wieder Ruhe, ist die Alm.
Aber die Neuauflage war auch wirklich furchtbar.
Nee, ja, Nummer 2 auf der besten Liste der größten Flops 2021.
Ja, dann habe ich das ja mit den Flops zumindest richtig eingeschätzt. Aber mich hat es gut unterhalten. Also ich fand es schön und es hat vor allem so in den Sommer gepasst, finde ich. Das war so, ach, und diese Bergwelt. Ich gucke ja Alpenpanorama, wie ihr wisst. Insofern, das war für mich wirklich absolut
befriedigend. 5,5% Marktanteil im Finale. Absturz also die haben 70-80% ihrer Seherschaft zur Staffel davor verloren.
Die andere Staffel davor, da muss man auch sagen, die andere Staffel davor war 2011, ich weiß das so genau, weil ich da Bachelorarbeit geschrieben habe. Und da war der Cast halt gespickt mit Gina Lisa, mit Manny Ludolf. Also da waren Leute dabei, das war wirklich krass. Und diesmal hat mich der Cast zwar in manchen Teilen angelacht, da waren auch echt gute Leute dabei, wie dieser Christian Lohse, ne? Der TV-Koch, der aber dann auch noch 2 Folgen krankheitsbedingt ausgeschieden ist. Und dann waren halt ein paar echt witzige Leute dabei, aber ich habe schon recht schnell bin ich ausgestiegen wegen Ioannis Amanatidis, der auch bei der Bachelorette vorher gewesen ist. Und den fand ich bei der Bachelorette schon so unfassbar schlimm. Und sein Verhalten hat sich da komplett durchgezogen. Deshalb habe ich dann auch aufgehört, die Alm zu schauen, was ja eigentlich originär eines meiner Formate ist. Ne?
Ja, das ist richtig, ja. Aber ich fand ein paar Kandidaten interessant, auch weil ich die vorher irgendwie sprechen konnte und Interviews machen konnte. Zum Beispiel Vivian Schmidt, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch Paris, die Barbie. Barbie auf Berlin, weil wir uns tatsächlich schon seit ein paar Jahren kennen. Ich hatte sie mal irgendwie vor, weiß nicht wann das war, 2019, 2018 kam sie mal in einer Serie vor, die ich geschrieben habe über besondere Berliner und ich finde, sie ist eine super Person. Ein super, super Mensch und hochprofessionell in dem, was sie macht. Insofern, das fand ich schon schön. Ich mache trotzdem kurz weiter. Drei Formate, die in die Kerbe schlagen, wir versuchen The Masked Singer nachzuäffen, ist The Big Performance und Pretty in Plüsch. 2 Shows, die natürlich versucht haben, diesen Erfolg zu covern, aber dabei auf ihre eigene Art und Weise auch nicht so schlecht waren. Also ich hätte gern mehr davon gesehen. Nee, ja, ihr schüttet schon wieder mit dem
Kopf. Nee, also ich fand beides wirklich schlimm. Beides fand ich richtig, richtig schlimm. Und dazu will ich auch
nicht mehr sagen. Bin ich bei dir. Ich fand aber übrigens, um dann in die Capture, ich fand die Alm auch richtig schlimm. Richtig schlimm.
Das ist auch nicht dein Format.
Das ist richtig.
Gut, und dann habe ich noch auf dem Zettel stehen, Queen of Drags. Weniger, weil ich das Format scheiße fand. Also schon so ein Stück weit, aber weil ich einfach finde, dass der Sender damals völlig falsch herangegangen ist.
Ja.
Ich finde es total schade, dass es so wenig erfolgreiche Drag-Formate in Deutschland gibt. Ich finde, wir haben auch in Deutschland das Potenzial dafür. Wir könnten sowas machen, aber es wird halt einfach gefühlt immer falsch angegangen. Weil ich verstehe nach wie vor nicht, warum so eine Show einfach nicht von Olivia Jones moderiert wird, sondern von Heidi Klum. Das leuchtet mir halt null ein. Da gab es ja damals auch riesen Stress mit einer Petition irgendwie. Dann
die andere Sendung nachher, die Tim Melzer moderiert hat, ne? Oder auch immer noch moderiert. Ne?
Aber das ist genauso. Ja. Also ich meine, wir haben wirklich so viele gute Drag Queens, die natürlich keine, also einige davon keine so eine großen Superstar sind, wie es jetzt Heidi Klum ist, klar, ne? Ich verstehe da auch durchaus die Motivation, so jemand auf den Stuhl zu setzen. Aber wenn man schon so ein Format macht und man will diese Community und diese Bewegung irgendwie mehr ins Rampenlicht holen, dann macht es gottverdammt auch.
Ja, also ich muss dir da auch absolut recht geben, weil ja zum Beispiel, und wenn du jetzt sagst, die nicht so große Stars sind, klar, also sehr viele bekannte Drag Queens, die man so in der Szene kennt, sind keine Stars, aber Olivia Jones kennt, glaube ich, wirklich mindestens so viele Leute in Deutschland, wie auch Tim Melzer kennt. Vielleicht nicht Heidi Klum, aber wie Tim Melzer. So, und dann verstehe ich das halt nicht, weil, also Olivia Jones ist ein Gesicht, das kennen sehr viele Leute in Deutschland. Nicht nur, weil sie mal Dschungelkönigin geworden ist.
Das stimmt, ohne Frage. Ja. Ich habe noch ein wir haben es eben angesprochen, also was ist ein Flop, ne? Also ich habe noch einen Flop trotz hoher Quoten. Jedenfalls in der Schublade ist eine zauberhafte Show, für die ihr zu jung seid wieder, aber die ich euch wirklich nur wärmstens an Herz lege. Vielleicht erinnert ihr euch noch dunkel oder habt zumindest den Namen mal gehört. Habt ihr jemals von 4 gegen Willi gehört? Außer in der Scherzvariante und so
hinterher. Ich wollte gerade sagen, also, das hat nichts mit unserem Podcast zu tun.
Ich habe tatsächlich gehört, dass es mal eine Show gab, die so hieß. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet.
Also moderiert von, klassische Samstagabendshow, moderiert von Mike Krüger. Ausgestrahlt 86 bis 89, nur 3 Jahre. Hatte sehr gute Quoten, hat aber mit einer ganzen Reihe von, wie soll ich sagen, offiziellen oder inoffiziellen Gesetzen gebrochen. Also das macht man nicht. Und war für seine Zeit diesbezüglich einfach zu heftig, zu böse für den Familiensamstagabend. Also Beispiele. Also das Prinzip der Sendung war, es traten 2 Familien gegeneinander an, die übrigens erst auch mit ihrem jeweils eigenen Wohnzimmer, also komplett eingerichtet auf der Bühne saßen. Also das haben die da alles hintransportiert und so. Das haben sie nachher, glaube ich, gelassen. Und dann spielte Willi, war ein Hamster. Und Willi war meistens nur gezeichnet und Trickfilm, aber Willi war auch real am Schluss, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, hat er beim Gewinn, man gewann eine Summe, ich sag jetzt mal 100.000, und dann wurde ein Hamster losgeschickt und je nachdem, in welche Tür er ging, wurde die Summe in D-Mark, Schilling oder in irgendeiner ganz fiesen Währung, also was weiß ich, Drachmen, türkische Lira oder irgendwie sowas ausgezahlt. Und da brauchte man also auch noch das Glück. Ja, aber das Ding war, also mit dem Hamster hattest du schon mal die ganzen Tierschützer auf der Palme. Dann gab es so Spielchen wie, es muss mal ein Spiel gegeben, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass eine Frau über jedenfalls oberkörpernackte Männer robben musste, um irgendwie das Spiel zu gewinnen. Da war dann Sexismus, alles schlimm und so. Also ich sage jetzt mal, die von euch eben angesprochenen Formate haben wahrscheinlich diesbezüglich deutlich mehr zu bieten. Ja, aber Samstagabend auch noch und schlimm. Dann ist das erste Mal, sowas hat es ja inzwischen ganz oft gegeben, das erste Mal von einem Familienvater der gebrauchte Passat vor dessen Augen zerstört worden. Natürlich hat er irgendwie am Ende irgendwie Ersatz gekriegt. Ich glaube damals aber keinen schicken Neuwagen, sondern auch nur einen gebrauchten und so. Und von, naja, dann gab's, aber na, nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Auf jeden Fall gab das einen Riesenskandal und Theater, dem Deutschen als Auto. Dann waren die toten Hosen tauchten bei irgendwelchen Leuten privat auf der Party auf und zerlegten dann das Wohnzimmer. Wie gesagt, es wurde immer alles wieder gut gemacht. Und das führte dazu, dass diese Sendung im Daueralarm war und dass irgendwann die Proteste einfach zu groß waren. Die Quoten wurden immer besser, aber die Proteste waren zu gut. Wahrscheinlich hat die Bild-Zeitung noch mit draufgehauen, behaupte ich jetzt mal. Und dann wurde es, also ich fand es herrlich, anarchistisch. Ich war da ja auch noch jung unterwegs und so. Ich habe das mit Riesenfreude geguckt. Und ich weiß was, mir hat das richtig wehgetan, dass sie es abgesetzt haben, weil auch Mike Krüger sehr, sehr lustig war. Wenn es das noch irgendwo gibt, guckt es euch an.
Ich muss noch ein Format nennen. Ich glaube, ich habe das schon mal in unserem Podcast erwähnt. Das wurde auch nach einer Staffel leider abgesetzt und nach zwei Folgen ins nächtliche Programm abgeschoben. Lothar immer am Ball. Da habe ich euch schon mal von erzählt, oder?
Ja, das Lothar Matthäus Doku-Format, ja.
Personality-Doku. Ich würde so viel dafür geben, dass diese Show noch einmal rausgeholt wird. Wirklich. Und dann natürlich, in Bezug auf letzte Woche natürlich, würde ich schon ganz gern mal die Pilotfolge von der Show sehen, wo Flo Umbrella gesummt hat.
Das stimmt. Da hast du allerdings recht. Das ist schon vor der Ausstrahlung ein Flop, der uns am meisten wehtut. Das stimmt.
Ja. Ich hoffe, ihr habt nicht hinter meinem Rücken illegalerweise recherchiert.
Bisher noch nicht tatsächlich, aber eigentlich müsste ich
das. Dann belassen wir das doch bitte
dabei. Nee, das belassen wir auf gar keinen Fall dabei. Sobald wir Zeit und einen Ansatzpunkt haben, tun wir das.
Das fällt mir nur gerade spontan ein. Ihr erinnert euch an diese Show, die, glaube ich, letztes Jahr kam, die auch so wie The Masked Singer war, wo diese Leute dieses, das Phantom.
Ich bin das Phantom.
Was ist denn damit eigentlich?
Ich habe nicht mal gesehen, dass da lief davon eine erste Folge. Ich habe dafür immer nur Werbung gesehen und dann nicht gesehen, ob es umgesetzt wurde oder nicht.
Okay.
Ich wollte gerade sagen, was war da? Ist denn da? Ich kann mich auch gar nicht erinnern.
Und sowas. Also Werbung dafür habe ich gesehen. Aber
ja. Ja, das war diese Show, wo ein Promi immer irgendwie
aufgetreten
ist in diesem komischen Kostüm und dann gab es so Hinweise und die Leute mussten erraten, wer das ist.
Das habe ich auch gesehen. Ja, das lief ein paar Mal, ne?
Weil das war eigentlich auch, glaube ich, so irgendwann im Sommer. Weil das hat so mit die Zeit überbrückt zwischen Masked Singer und das heißt, irgendwie müsste das ja jetzt demnächst auch mal wiederkommen. Es sei denn, es war ein Flop.
Ja, es sei denn, es war so. Der zauberhafte Mediendienst DWDL. Euch sicherlich auch bekannt, hat tatsächlich, und die machen das offenbar jedes Jahr, hat die rein, soweit ich das erkennen konnte, mit eher subjektiven Maßstäben, eine Hitliste der größten TV-Flops 2021 zusammengestellt. Die wollte ich euch in dem Zusammenhang natürlich nicht vorenthalten. Das eine oder andere Beispiel ist tatsächlich schon gefallen. Ich gehe schnell durch, es sind noch mehr drauf. Ich habe mir tatsächlich nur die Sachen draufgeschrieben. Ich würde es schnell mal aufzählen, wenn euch da was zu einfällt oder ihr was meckern wollt, sehr gerne. Auf Platz 1 bei denen ist das Supertalent, was vielleicht auch nachvollziehbar ist, vor allen Dingen, wenn du dir die Zahlen anguckst. Es hatte jetzt in der letzten Staffel durchschnittlich offenbar nur noch 1 Million Zuschauer. Als es dann gegen Wetten, dass lief, waren es sogar nur 800.000. Früher waren es mal 8 Millionen. Also das ist schon ein bitterer Absturz für ein ja auch wahnsinnig prominentes Format, was ja auch, ne, wir haben schon debattiert, weltweit funktioniert.
Ja, aber es funktioniert halt einfach nur bei uns nicht, ne? Muss man ja so sagen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, die Dinge vernünftig zu inszenieren.
Ja.
Meine Meinung.
Ja, und weil es irgendwie die ein, zwei wirklich sympathischen Gesichter in der Jury, also die man damit verbindet, nicht gibt, finde ich. Also, und da glaube ich weiterhin daran, dass Dieter Bohlen nicht die Lösung ist. Naja. Auf Platz 2 bei denen ist tatsächlich die Alm. Dann habe ich was, das ist wirklich auch, also das ist schon irgendwie bitter. Ich kann mich da überhaupt nicht daran erinnern. Erinnert ihr euch daran, dass Vox irgendwann eine Themenwoche gemacht haben? Vox for Women?
Nee. Haben sie nicht gut beworben, würde ich sagen.
Ab dem 1. November, Female Empowerment, schrieb sich Vox Anfang November für eine Woche auf die Fahnen. Also nur Formate dazu. Das führte dazu. Das
muss ein Erfolg gewesen sein.
Ja, das führte dazu, dass am Ende der Woche der Sender bei einem durchschnittlichen Marktanteil von 1,3% angelangt war und quasi gar nicht mehr stattfindet. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, welche Formate tralala. Ich halte nur immer auch nichts davon, mit Holzhammer-Pädagogik so vorzugehen, sondern sowas soll man leben und nicht auf Fahnen schreiben und weiß ich nicht. Auch genauso wie wir als Journalisten hat auch Vox keinen pädagogischen Auftrag, finde ich. Kann man einfach besser leben. Ich glaube, das funktioniert dann besser, als es den Leuten vor den Latz zu knallen. Aber das ist nur meine Meinung. Fakt ist, es hat da nicht funktioniert. So, dann auf der Liste How Fake Is Your Love? Wir haben drüber gesprochen. Dann noch Sachen, an die man sich dann wirklich kurz erinnern kann. Das ist schon spannend. Erinnert ihr euch an Surprise, die Bruce Dunnell
Show? Oh ja, wo er so viel hin und her gelaufen ist. Geil, das war lustig.
Das ist für mich das Beispiel, weil ich ja eben, das ist ja wirklich ein adaptiertes und vermutlich auch die Rechte erworbenes Format. Das ist The Big Show mit Michael McIntyre, was ein gigantisch geiles Format ist, der das gigantisch gut macht. Und da muss man einfach sagen, man kann Bruce Dunnell keine Samstagabendshow moderieren lassen. Das geht nicht, wenn man ihn nicht versteht. Und deshalb, das tut mir wahnsinnig weh, weil dieses Format, dieses Überraschungsformat und das, was ansonsten sage ich nur, guckt euch mal an, was Michael McIntyre mit The Big Show macht, wie er die Leute beglückt, wie da geweint wird in Massen. Es ist so wunderbar. Und bei Bruce Dunnell, es war einfach von A bis Z peinlich. Am besten machst du noch Bruce Dunnell und Motsi Mabuse, dann verstehen wir kein Wort mehr. Ich will ja nicht gehässig, es ist ja ein netter Kerl oder sowas, aber bei der Moderation geht es darum, möglichst amüsant, lustig in unserer Sprache den Menschen zu erklären, worum es da geht. Und wenn man die dann nicht ausreichend beherrscht, dann ist es halt schwierig.
Aber Linda de Mol hat es auch geschafft.
Ja, sie hatte ein bisschen, trotzdem ein bisschen mehr Qualität in der Sprache. Naja, ich fand es auf jeden Fall problematisch und mir tat es da, ist für mich ein Riesenbeispiel dafür, tolles Format. Welcher Vollidiot trifft diese Personalentscheidung und tötet es damit? Das verstehe ich nicht. Dann Late Night. Late Night war wieder da. Ja. Ich zähle nur auf. Late Night, Knossi, täglich frisch geröstet.
Ach stimmt, das habe ich 2021. Nie geguckt, ehrlich gesagt.
Ja, das war der Versuch, die Late Night wieder zu beleben. Für mich übrigens ein ähnliches Beispiel. Knossi, ein netter Kerl, kein Late Night Moderator. Lassen wir es dabei. Dann, nur um es zu erwähnen, total abgestürzt, Schwiegertochter gesucht, total abgestürzt, Let's Dance Kids.
Gott, was ist das?
Sowas gab's?
Sowas gab es. Erinnere ich mich noch dran, dass da irgendwelche Kinder am Tanzen waren da und so. Und Bachelor in Paradise. Es tut mir leid, steht auch auf der Liste.
Stimmt, es ist abgesetzt worden, aber es war gut, es war richtig gut. Am Ende der Staffel gab es das erste Bachelor in Paradise Baby, Alter. Beim Dreamdate gezeugt.
Es war richtig gut. Es wollte keiner sehen. Es wurde abgehört, aber es war richtig gut.
Es war richtig gut für die Community. Für die Trash-TV-Community war es einfach eine überragende Staffel. Das war wirklich eine unfassbar gute Staffel.
Ich kann sei euch gegönnt.
Ja. Ich habe noch einen letzten Gedanken.
Ja, bitte.
Und zwar, Flop ist auch das Geräusch, das es macht, wenn man in eine verstopfte Trompete bläst und keiner weiß das besser als Stefan Ross.
Oh mein Gott, du kriegst den Helling des Tages. Meine Überleitung, falls ich nur eine mache, wird nicht besser. Du kriegst
Nein. Den akzeptiere ich jetzt nicht. Der war mir zu gequält.
Nein, der war zu gequält
und zu gewollt.
Den habe ich seit 10 Minuten vorbereitet.
Ja, eben, so klang
er. Wie habe ich gesagt, wann kommst du endlich zum Ende mit deiner komischen Liste?
Also ich würde halt schon sagen, der ist richtig verdient und dann...
Nein.
Meinst du nicht?
Spiel den Jingle.
Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich.
Der Delling der Woche.
Jedenfalls, also tatsächlich Stefan Mroß. Stefan Mroß moderiert ja so etwas wie den Fernsehgarten, nur mit mehr Schlager und in der ARD. Quasi, also Stefan Mroß ist seit 2006 Moderator von Immer wieder Sonntags. Und das ist wirklich eine, also ihr kennt das, ne? Das ist so eine Schlagershow, bei der halt gefühlt jede zweite Woche die Amigos im Europapark groß singen.
Die sind
singen
super.
Ja, genau. und halt auch noch andere Künstlerinnen und Künstler aus dem Schlagerbereich. Und nun hat sich Folgendes zugetragen und dafür möchte ich, und jetzt kommt schon der nächste Jingle.
Der TV-Honk der Woche.
Genau, den TV-Honk der Woche verleihen und zwar gleich an zwei Personen, an Stefan Mroß und an Silvia Wollny, die beiden Hauptdarsteller und Hauptdarsteller.
An Silvia Wollny.
Silvia Wollny.
Ja, das müssen wir nur klären.
Die sind die beiden Hauptdarsteller einer TV-Posse, deren Leidtragende am Ende Estefania Wollny, eine der Wollny-Töchter eben ist. Oder was heißt eine Leidtragende? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze wurde auf ihrem Rücken ausgetragen. Folgende Geschichte. Estefania Wollny bemüht sich seit mehreren Jahren, eine Karriere als Sängerin zu starten und hat es tatsächlich auch geschafft, sich so einen kleinen Namen zu machen. Sie war dieses Jahr auch schon bei im ZDF-Fernsehgarten bei Kiwi gewesen und hat dort ihren Schlager-Sommerhit Irgendwas mit Liebe, bla bla bla. Also es ist halt ein klassischer Schlager-Sommerhit, ja. Nicht, dass ich den Song gut finde. Ich finde ihn auch nicht schlechter als alles, was so in Fernsehgarten und bei Immer wieder Sonntags kommt. Es passt wirklich genau in das, was halt so in Schlagershows gespielt wird. Und das ist einfach nicht meine Musik, deshalb will ich mich da auch gar nicht drüber auslassen. Mhm. Sicher ist, am 3.7. ist Estefania Wollny gerade im Fernsehgarten aufgetreten. Und bei Immer wieder sonntags hat Stefan Mross die Gäste für die nächste Woche angesagt. Und zwar hat er sich beim Namen Estefania von den Wollnys, wie er so schön gesagt hat, beim Lachen überhaupt nicht einbekommen und hat dann noch so gesagt, ja, die wollte ich schon immer mal kennenlernen. Also man hat schon gemerkt, oh, mit der möchte er eigentlich gar nichts zu tun haben und er möchte, glaube ich, auch, dass seine Zuschauer das wissen. Und weil Silvia Wollny, die Mutter von besagter Estefania, die da schon, würde ich sagen, vor, weiß nicht, wie viele Leute gucken den Fernsehgarten, 1,5 bis 2 Millionen Zuschauern, durchaus gedemütigt wurde, hat dann gezeigt, dass sie eine ziemlich kurze Zündschnur hat und hat ein Facebook-Live-Video aufgenommen, in dem sie sich auch benommen hat, wie sich Silvia Wollny halt leider sehr oft in der Öffentlichkeit benimmt.
Können wir das verlinken in den Shownotes?
Ich denke, wir verlinken da ihr Instagram-Video. Sie hat da erstmal irgendwie 2 Minuten gewartet, bis eine angemessene Anzahl an Zuschauern dabei ist und hat 2 Minuten in die Kamera geschwiegen. Und dann hat sie sich dann halt mehrfach über Stefan Mross ausgelassen, dass man das nicht macht und dass man Kinder beleidigt. Ihre Tochter ist übrigens 20, aber egal. Auf jeden Fall ihre Grundbotschaft. Stefan Mross muss sich nicht über Estefania erheben, weil die quasi ungefähr das Gleiche machen, finde ich, teile ich. Aber Silvia Wollny hat das Ganze natürlich wieder auf eine Art und Weise dargestellt, wo ich mir denke, oh weia, damit hast du bestimmt niemandem einen Gefallen getan. So war es dann auch. Estefania ist dann in der Show aufgetreten, obwohl ihre Mutter gesagt hat, mach das lieber nicht, was natürlich ein dummer Rat ist. Es ist wirklich ein dummer Rat, weil Estefania ja ihre Musikkarriere vorantreiben möchte. Ja? Dann war sie in der Show und offenbar, ich habe mir diese Szene mehrfach angeschaut, ist es so, dass Stefan Mross immer mit einem cleveren Lied zur aktuellen politischen Situation diese Sonntagsshow eröffnet und dann einmal die Kandidaten abklatscht und das macht er am Ende auch nochmal. Und sowohl beim Begrüßen als auch beim Verabschieden war Estefania die einzige Person, mit der er nicht abgeklatscht hat. Das kann man auch, wenn man diese Szenen anguckt, kann man sagen, boah, also ich würde da jetzt keine Absicht unterstellen, aber A, ist es auffällig und wenn Estefania daran sagt, der hat das absichtlich nicht gemacht, dann muss man halt sagen, okay, man sieht es auf jeden Fall, dass er mit ihr als Einzige nicht abgeklatscht hat. Die Gründe können wir nur spekulieren, wir waren nicht dabei. Und das ist halt so eine Sache, da denke ich mir halt, der Typ ist Ende 50 oder Ende 40, eins von beidem, und kann da nicht halt irgendwie da über seinen Schatten springen mit einer 20-jährigen Künstlerin da. Also ich finde das halt wirklich sehr, sehr unwürdig. Und seine Frau, Anna-Karina Wojcik, die ja inzwischen seit einigen Jahren Co-Moderatorin dieser Show ist, soll dann wohl auch kurz vor dem Auftritt zu Estefania gegangen sein und gesagt haben, na, warum musste sich deine Mutter denn einmischen? A, guter Punkt. B, warum muss das 3 Minuten vor dem Auftritt sein von einer Künstlerin, die das noch nicht so oft gemacht hat? Und da finde ich halt, es ist so viel in dieser Situation schiefgelaufen. Ich meine, Estefania Wollny ist grundsätzlich eine Sängerin, die von der Ausrichtung und von dem, was sie so macht, perfekt in diese Show passt. Ja, genauso gut wie dein kleiner Hund auf deinen Schoß passt, wie ich gerade sehe.
Entschuldigung, er kam halt an.
Ist völlig richtig. Aber wie gesagt, sie passt da perfekt rein, finde ich. Und dass er sich darüber lustig macht, nur weil ihr Karriereweg ins Showgeschäft etwas anders verlaufen ist als seiner, finde ich da halt einfach so unfassbar überheblich, dass sowohl er als auch die mal wieder völlig überreagierende Silvia Wollny von mir den TV-Honk der Woche verliehen bekommen. Habt ihr eine Meinung zu diesem Fall?
Ich fürchte, du hast recht. Willst du wieder runter? Ich muss mal kurz meinen Hund wieder runtersetzen. Dann kann ich
mir. Dein Hund? Hast du etwa einen Hund?
Nein. Ja, ich habe einen Hund. Hatte ich das schon erwähnt? Nein, ich will jetzt ja nicht von diesem die Gesellschaft wahrscheinlich bewegenden Thema ablenken. Also erstmal, ich habe die ganze Nummer null mitgekriegt. Richtig gar nicht. Jetzt bin ich auch noch in Urlaub. Es war wahrscheinlich auch noch in gewissem Rahmen vielleicht Nachrichtenthema, dass ich schon nicht berufstätig gewesen wäre, mitbekommen hätte. So. Null. Also habe ich, als ich das Stichwort von dir vor unserer Aufzeichnung bekam, mal kurz gegoogelt und berlinerkurier.de nachgelesen und das alles ja mir angeguckt. Und ich habe insofern, glaube ich, eine Meinung, dass ich mir, als ich das fertig gelesen hatte, und das bestätigt sich jetzt eigentlich durch das, was du gerade so erzählt hast, das letzte Mal ein Thema mit ähnlicher inhaltlicher Relevanz und Zoff hatte ich, glaube ich, als ich mit 3,5 bis 4 Jahren um die Schippen im Kindergarten Kindergarten mit anderen kleinen, wichtigen, aufbrausenden Menschen debattiert haben. Nein, im Ernst, was ist denn das für ein albernes Theater? Der klatscht nicht mit dem ab und die, oh, wie gemein. Und jetzt darf keiner mehr was sagen, habe ich ja noch gelesen, weil
Herr
Boss hat jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Und ich sag mal, wo sind wir denn? Und ich meine, jetzt muss man aber auch wirklich alle Pferde mal im Stall lassen. Was hat der gemacht? Der hat mal gelacht beim Namen Wollny über der ersten Ankündigung. Dann tickt da einer aus, dann überlegt da auch jemand, es ist wirklich ein Backförmchen und ich will jetzt auch mal an den Matsch oder so. Also ja. Alle mal irgendwie den Ball flach halten und sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen und schon ist die Welt wieder etwas friedlicher.
Ja, definitiv. Aber apropos friedliche Welt, ist das nicht eigentlich so, dass es das, was mich an dieser Geschichte so irritiert, dass gerade in dieser, in, sagen wir mal, in der seichten Welt der Schlagerunterhaltung immer alles so friedlich ablaufen soll? Also ja, gefühlt ist das ja so ein Konflikt, der da irgendwie null reinpasst und reingehört, oder?
Aber ich finde gerade, das ist ja das Spannende, wenn man da mal drauf sieht, weil ich glaube, der passt da überhaupt nicht rein. Und das Problem daran ist, dass das ja quasi der grundsätzliche Konflikt war, weil ich glaube, Stefan Mross hat auch, das hat es mir irgendwie so ein bisschen gezeigt, hat empfunden, na, die Wollny, die gehört hier nicht rein, die gehört zu RTL 2 am Mittwochnachmittag. Und ich glaube, das ist so diese Grundstimmung, in der dieser ganze Konflikt entstanden ist und jetzt diese so gar nicht in die Schlagerwelt passen mag.
Weißt du? Ja, das stimmt. Gut, ich habe ja mal auch ein bisschen Einblick in diese ganze Welt bekommen durch Arbeiten für eine bundesweit erscheinende Publikation, wo wir viel mit dieser Klientel zu tun hatten, auch Veranstaltungen hatten und so. Und deshalb jetzt immer Vorsicht vor der Übertragbarkeit von Thesen. Aber ich stelle mal allgemein in den Raum, was damals zu beobachten war, wenn es wirklich große Namen waren. Wirklich Menschen, die erfolgreich waren, dann passierte sowas eigentlich für gewöhnlich nicht. So ein Theater hattest du für gewöhnlich mit Leuten, die gerade irgendwie auf der Schwelle waren, gerne wahnsinnig wichtig sein wollten. So, deshalb weiß ich auch nicht, ob die junge Frau Wollny da so völlig unschuldig in allem ist. Keine Ahnung. Du hast vorhin den Namen genannt.
Estefania.
Du hast die Amigos genannt.
Ja.
So, die Jungs sind nun wirklich Superstars in dieser Branche. Wenn du dir die Plattenverkäufe anguckst und die Konzertzahlen oder so, die haben es einfach wirklich geschafft. Die müssen nichts und niemanden mehr beweisen. Die habe ich auf 2, 3 Veranstaltungen getroffen. Die haben eine Gelassenheit, die interessiert das alles nicht. Die machen das da, wenn die einen später auftreten müssen, während irgendwelche Newcomer Jungs und Mädels dann immer ein Riesentheater gehabt haben, dass sie 3 Minuten später auftreten sollten oder von rechts oder von links auf die Bühne gehen sollten, hat man denen gesagt, wie es ist, hat es nochmal verändert. Die haben gesagt, ja, machen wir. Und so. Und deshalb, ja, ich sag ja, habe am Anfang gesagt, Vorsicht vor der Übertragbarkeit. Aber es bringt mich auf jeden Fall, erweitert meinen Horizont dahingehend, dass ich nicht immer ganz so sicher bin, dass die ganz unschuldig erscheinen, ist am Ende dann auch wirklich.
Das kann schon sein, wie gesagt. Also, aber es kommt halt auch nicht oft vor, dass der Gastgeber einer Heile Welt-Show über die Leute lacht oder dann den Handschlag verweigert. So. Also, ja.
Wie gesagt, tut auch alles nicht Not. Das ist auch Kindergarten. Das ist einfach Kindergarten. Und in dem Niveau spielt sich das alles ab.
Aber das ist ja auch wiederum nichts, was vorrangig mit Heile Welt-Show zu tun hat, sondern ein Gastgeber sollte das allgemein nicht machen. Also das hätte man ja auch jetzt beispielsweise Extremfall Thomas Gottschalk bei Wetten, das nicht durchgehen lassen, oder? Naja, ist doch so.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Nee, und das wiederum hätte aber auch Thomas Gottschalk niemals nicht gemacht.
Und darauf will ich ja hinaus, ne? Also das ist ja quasi einfach auch ein schlechter Move für einen Showmaster ist, der das halt seit 15 Jahren macht.
Dabei fällt mir ein, ich habe gerade irgendwann ein Video gesehen, wo Michael Mittermeier in einer Talkshow eine Geschichte erzählt hat, dass er bei Gottschalk nämlich mal zu Gast ist. Passt zum Thema Gastgeber. Er war bei Wetten, dass zu Gast und es war auch zu Gast Tom Cruise. Und Michael Mittermeier ist, Klammer auf, genauso wie ich, ein großer, nennen wir es Kritiker der sogenannten Scientology-Kirche, Klammer zu. Und er hat gesagt, ich kann nicht, wenn Tom Cruise auf dem Sofa da sitzt, nichts über Scientology, das geht nicht. Also hat er eine Nummer geschrieben da drauf, die hat man ihm zurückgeschickt vom ZDF, von der Redaktion, hat gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Wirklich nicht, und so. Dann hat er ein bisschen überlegt, hat sich gesagt, dann ist es eben mein letztes Wetten, das. ich mach's einfach trotzdem. Hat sie eine Probe weggelassen Und dann, bevor er auf die Bühne, hat dann aber, weil er gesagt hat, ja, aber wiederum, Thomas Gottschalk hat mich immer anständig behandelt, war immer nett zu mir und ich mag den und deshalb die Fairness verlangt, dass ich dem das jetzt sage. Also ist er zu Gottschalk in die Kabine oder in die Umkleide oder in die Garderobe oder wie immer es heißt und hat ihm erklärt, da ist Tom Cruise, ich werde Witze dazu machen und ich kann nicht anders. Und was sagt Thomas Gottschalk? Ich bin Gastgeber dieser Show. Ich bin nett zu meinen Gästen. Ich habe denen zu hofieren. Ich hofiere jeden, der hier zu mir kommt, bin nett zu ihm. Du bist Comedian und hast ein Stand-up. Du musst das machen, was du machen musst. Und dann ist das eben so. So, und er hat nichts gesagt mit, ich verbiete erst, mach das nicht oder irgendwie was, sondern hat ihm erklärt, warum er da vorsichtig ist, weil er Gastgeber ist und zurückhaltend und dass er ihn aber von nichts abhalten wird. Und er hat es dann gemacht.
Und dann hat Thomas Gottschalk den Simultan-Dolmetscher angerufen und hat gesagt, du hörst jetzt mal weg.
Nö, Tom Cruise hat wohl auch mit Fassung genommen. Ich weiß nicht, okay, wie das irgendwie weitergeht. Aber das lässt sich auch noch. Ich finde es so sehr, oder es ist, haut in die Kerbe. Man ist als Moderator einer Show tatsächlich Gastgeber und da geht man anständig mit seinen Gästen um. Und es ist egal, wer es ist, sonst darf ich den nicht einladen.
Ja. Aber da ist ja auch tatsächlich die Frage, wie viel dann bei Tom Cruise angekommen ist, ne? Ich habe erst neulich irgendwo gelesen, in so einer Geschichte, in der es um Berufsgeheimnisse ging, dass zum Beispiel bei so politischen Veranstaltungen, wo Simultandolmetscher im Einsatz sind, Witze gar nicht übersetzt werden, sondern dass die Dolmetscher dann nur sagen, er hat jetzt gerade einen Witz gemacht, bitte lachen. Weil Humor ist ja was auch sehr sprachlich begründet ist,
ne? Was man nicht 100% übersetzen kann. Dann muss ich jetzt insofern auch noch ergänzen, dass Michael Mittermeier auch noch erzählt hat, dass interessanterweise Minuten vor seinem Auftritt hinter der Bühne Tom Cruise zu ihm kam und ihm die Hand gegeben hat. Und hat ihm die Hand geschüttelt und dann hat er
sein Tetan-Level gemessen.
Hat Michael Mittermeier ihm gesagt, wie er heißt und hat ihm gesagt, I'm here the funny guy. Und was sagt Tom Cruise? Guckt ihm in die, also lässt seine Hand nicht mehr los beim Handschütteln, guckt ihn in die Augen und sagt, I know. Schüttelt nochmal die Hand und geht einfach wieder weg. Michael Mittermeier interpretierte das und sagt, und so sind die Scientologen auch. Die haben genau gewusst, wer der ist. Jeder Einzelne, der kannte jeden Namen, der wusste, wie jeder drauf ist, der wusste, wer kritisch zu Scientology stand und dieser Auftritt war ein Einschüchterungsversuch. So hat er es interpretiert und da hat er gesagt, und dann wusste ich endgültig, was ich mache, wenn ich rausgehe. Also das glaube ich aber auch. Ich habe da auch gewisse Erfahrungen gemacht, dass sie sich im Zweifel, wenn es darauf ankommt, sehr, sehr genau informieren, was Sache ist. Und wenn es dann auch noch um Tom Cruise geht, noch viel mehr.
Aber bleiben wir nochmal bei Michael Mittermeier.
Ich wollte dich nur gerade fragen, als unseren Experten, der sich am besten von uns dreien auskennt mit Promis, die sich verkrachen, weil das ist ja auch was quasi in den Formaten, die du dir so reinziehst, ja schon ein relativ großes Thema, eine relativ große Rolle spielt. Also wird uns das jetzt noch länger beschäftigen oder ist das jetzt abgehakt oder drohen uns da noch ganz fiese schöne Schlagzeilen, auf die wir uns freuen können, rund um die Wollnys und Herrn Ross?
Ich glaube, da droht uns gar nichts mehr, weil der Herr Ross ja seinen Anwalt vorgeschickt hat und es ja auch wirklich, wie Micha gesagt hat, oder ja, es ist halt ein Kindergartenstreit, was soll da denn groß noch kommen? Allerdings bin ich auch nicht tief genug in der Schlagerszene drin, um zu wissen, ob das jetzt irgendwelche Wellen wirft, ob da der eine oder andere Booker dann irgendwie jetzt auch auf die Wollny oder weiß ich nicht, keine Ahnung, da habe ich keinen Schimmer, aber der Fall an sich war ja wirklich Kindergarten, also da kann eigentlich nichts mehr kommen, was soll da passieren?
Vielleicht verarbeitet Frau Wollny all das in einem neuen Song, wie wäre das denn?
Oh Gott.
Mit Trompete im Hintergrund.
Spielt, ja, aber mit einer schlecht gespielten Trompete.
Wollte ich gerade sagen, kann der überhaupt Trompete spielen? Oh Gott, nee, das darf man auch nicht sagen.
Doch, ne? Das darf man, glaube ich, wirklich nicht sagen.
Ja, ich habe ja nur die Frage gestellt. Ja, das ich kenne den ja nicht so gut. Ich glaube auch, dass da gar nichts mehr kommt, weil zwangsläufig nichts mehr kommt. Weil wenn da jetzt Anwälte unterwegs sind, dann wird man sich einigen darauf, dass gegenseitig keine Konsequenzen erwachsen. Ja. Man dafür bitte aber auch beidseits die Klappe hält. Und ich fürchte, das ist der Zustand.
Ja, das denke ich auch.
Das heißt, man hasst sich, aber man redet nicht mehr drüber.
Wisst ihr noch, als wir vor anderthalb Minuten über Michael Mittermeier gesprochen haben? Mhm. Der ist ja der Funny Guy. Und wenn ich mich recht entsinne, wollte Flo über den ein oder die andere Funny Person heute auch noch sprechen.
Ja gut, dann halte ich jetzt erstmal fest, also meinen Pokal für den Delling der Woche muss ich nicht zurückgeben.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich wollte über Funny Guys sprechen.
Entschuldige, Flo, darf ich dich ganz kurz nur?
Nein.
Nee, gut, dann nicht.
Doch, mach. Los, erzähl.
Weil mir ist eins aufgefallen. Ich glaube, wir haben noch nie den Delling der Woche erklärt. Doch. Sollte es vielleicht Menschen geben, die nicht wissen, wer Herr Delling ist? Gerhard Delling?
Ach so, ach, Delling. Ah, okay. Ja, also nee, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben nur erklärt, dass wir das jetzt den Delling der Woche nennen seit
ja,
letzter Woche.
Das ist ja Überleitung. Ja, aber das genau. Ja. Aber wo das überhaupt herkommt, ich glaube, wir haben es noch nie gesagt. Also Gerhard Delling, ehemaliger, macht glaube ich nichts mehr, ne? Sportmoderator in der ARD, legendär geworden als Team mit Günther Netzer bei Länderspielen und so weiter. Und sich in seinen Moderationen zeichnete er sich immer dadurch aus, dass er wahnsinnig originelle Überleitungen von Thema 1 zu Thema 2 zu bieten hatte, die deshalb quasi, ich glaube, nicht nur von uns, quasi mit seinem Namen geadelt wurden, wenn man also eine besonders schöne Überleitung macht. Ich finde, man muss nur sagen, Gerhard Delling, wer möchte, gibt es bestimmt auch tolle Moderationen und Überleitungen bei YouTube.
Ja, davon gibt es doch einige, würde ich mal behaupten.
Entschuldigung, deshalb, ich wollte das mal einmal erklären. Das ist mir immer nach unseren Aufzeichnungen aufgefallen, dass wir es noch nicht erklärt haben.
Es sei dir gegönnt.
Danke, entschuldige bitte achtmal.
Alles gut. Nein, ich wollte heute gern mal über... Wir haben was gerade genannt über Funny Guys.
Funny Guys.
Genau, Funny Guys. Weil, wie ihr ja sicherlich mitbekommen habt, weil ich es vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, hat jetzt die großartige neue Comedy-Show One Mic Stand bei Amazon Prime Video Premiere. Habt ihr denn mal reingeschaut?
Ja.
Ja.
Ich noch nicht, weil Urlaub und so. Nein, aber ich werde das nächste Woche mit Freude tun.
Sehr gut. Ich erkläre es nochmal kurz für alle, die es nicht kennen. Das Konzept dieser Show lautet, ein Komiker, / Komikerin nimmt sich einen Promi, der oder die nicht aus dem Bereich kommt und coacht ihn oder sie mit dem Ziel, dass derjenige auf eine Bühne geht, um einen professionellen Stand-up zu machen. Folge 1 unter anderem Hesel Brugger coacht Karl Lauterbach. Ich hatte so viel Spaß damit. Also ich hatte ja diese Folge wirklich im Vorfeld schon gesehen und kannte die schon. Dumm, ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit ergangen ist. Aber ich finde, wie er da steht, es ist so geil. Echt.
Er ist ja auch, das ist ja das Schöne an ihm, er ist ja ganz oft auch unfreiwillig komisch. Mhm. Und ich glaube, man muss nur ein paar Stellschrauben drehen, damit er auch freiwillig komisch wird. Und das ist das Schöne an ihm.
Und das ist wirklich,
er kann über sich selbst lachen. Ne? Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass das irgendwie funktioniert.
Das auch. Und klar, wir wissen ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo es aufgezeichnet wurde, er noch nicht Gesundheitsminister war. Wer weiß, ob er mitgemacht hätte, wenn er es zu dem Zeitpunkt schon gewesen wäre. Ich schätze mal nein. Mhm. Aber es ist trotzdem, also, dass sich jemand aus der Politik auf so ein Experiment einlässt, schon das finde ich einfach legendär. Und dann auch noch, wie er sich selber verarscht. Ja, jetzt zeigt er uns wieder seinen Hund. Ganz putzig da, wie er an der Hand leckt. Ja, sehr schön. wie er sich dann auch selber verarscht auf der Bühne mit so Dingen wie, es gibt ja das Motto, du bist, was du isst, und demzufolge wäre ja klar, was er selber am meisten isst, nämlich Lauch. Und sowas finde ich einfach wirklich großartig. Ne? Und
dann, das ist sehr, sehr lustig.
Ja, ich halte dieses Konzept für sehr schön und wollte angesichts dieser neuen Show gerne mal mit euch so im Allgemeinen über Comedy-Sendungen reden, weil ich ein ganz großer Comedy-Fan bin. Und sagen muss, es gibt viele tolle Sachen. Es gibt auch das ein oder andere Format, was irgendwie doof ist. Wobei ja Humor was ist, was einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ne? Also jeder sieht es irgendwie anders. Ja. Und mich hätte wirklich mal interessiert, was so eure Lieblingsformate sind im Comedy-, Sketch-, Witz-, Komik-Bereich und was ihr so wenig gut findet.
Also erstmal meine Positiven. Weil Micha sagt, ich meckere immer zu viel und soll nicht immer die ganzen Sachen sagen, die ich nicht mag. Also ich gucke sehr gerne die Sachen mit Aurel Merz auf YouTube.
Mit wem? Entschuldigung, was?
Aurel Merz. Ich glaube, Achtung Aurel. Nee, auf jeden Fall, das ist so ein Schwäbischer.
Ja.
Komiker, der halt immer recht gute Sketche macht und natürlich das Browser-Ballett von und mit Schlecki Silberstein. Das natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt zählt, aber Jan Böhmermann, ZDF Magazin Royal. Obwohl es natürlich immer journalistischer wird, aber das sind so die drei Formate, die ich am liebsten gucke tatsächlich.
Mhm. Micha, wie ist bei dir?
Positiv lustig finde ich ganz viel. Ich glaube, ich bin relativ leicht zu erheitern. Und von daher da gar nicht so kritisch wie sonst. Von daher ist das eine super breite Palette. Da kann ich jetzt endlos aufzählen oder es einfach auch lassen. Dann gehe ich doch mal ins Negative.
Ich habe auch noch eine Top 5, die will ich schon noch loswerden.
Ja, dann sage ich jetzt nur das eine, dann halte ich den Mund. Und mit ziemlicher Eindeutigkeit, also Mario Barth finde ich nicht lustig. Und ich finde dann auch noch seine Klugscheißer-Formate, wo er uns dann erzählt, wo irgendwo Geld verschwendet wird und dergleichen und uns ja auch schon mal erklärt hat, dass Herr Trump gar nicht so schlimm ist und dass die Demos hier und da es gar nicht gibt oder weiß der Henker was, weil als er da war da gar nichts und so. Also ich finde es nicht lustig, von A bis Z nicht lustig. Damit bin ich, glaube ich, ja eine Minderheit. Wenn ihr auch dazu gehört, sind wir eine gemeinsame Minderheit, aber ja. Sind wir dann vielleicht ganz gerne. Und das als negatives Ausschlussverfahren, jetzt seid ihr wieder dran.
Ja, also dann schließe ich mal an, weil Mario Barth taucht natürlich in meinen Worst 5 in zufälliger Reihenfolge auf. Also Mario Barth ist dabei, weiterhin Kristall, Luke Mockridge, Dieter Nuhr und es dürfte euch nicht überraschen, wer ist Nummer 5 in meiner Worst 5?
Wie heißt der Pocher noch mit Vornamen?
Genau der. Das sind meine Worst 5. Also da kann ich, bei denen kann ich wirklich kaum, also bei denen kann ich nicht über einen Witz lachen. Meistens schüttle ich sogar den Kopf und bin in irgendeiner Form angewidert. Aber es gibt ja mehr als genug Leute, über die ich gerne lache. Von daher ist das dann nicht so schlimm. Dann schalte ich eben weg.
Ne? So ist es. Das finde ich ja auch immer. Dieter Nuhr finde ich ein super Beispiel. Dieter Nuhr, fand ich ehrlich gesagt total spitze. Ich bin sogar in Live-Programme von Dieter Nuhr gegangen. Mein Eindruck von Dieter Nuhr hat sich eben in den letzten 2 Jahren ziemlich gedreht. Also vorher fand ich ihn originell und auch sehr lustig, was da teilweise aber gekommen ist in den letzten 2 Jahren. Naja, sagen wir es vorsichtig, hat mich irritiert und trifft dann auch nicht mein Humorzentrum, um es mal vorsichtig zu sein.
Aber ich finde sehr spannend, dass es das auch immer wieder gibt, dass man so Leute in unterschiedlichen Formaten völlig anders wahrnimmt. Also einer, der zum Beispiel lange Zeit auf meiner Hassliste stand, also was ist Hassliste, aber den ich einfach nicht verstanden habe, obwohl ich ja quasi die gleiche Herkunft teile, ist Olaf Schubert. Den finde ich irgendwie oder fand ich immer völlig daneben, aber in der 3. Staffel von LOL hat er mir total gut gefallen.
Ich finde ihn total lustig.
Echt. Aber warum?
Lustig. Bei dem geht es mir aber auch so, wo er eingebettet ist. Ne? Also wirklich, in LOL fand ich den stark. In der Heute-Show finde ich den richtig gut.
Ja, weil ich gerade wenn er da interviewt wird, wirklich hier teilweise am Boden gelegen, weil ich das so lustig finde, weil er auch todernst bleibt bei dem, was er vermeintlich analysiert. Sehr gut. Ja.
Das ist zwei, die ich auch nie so richtig gut fand und die ich auch durch LOL erst für mich entdeckt habe, sind Thorsten Sträter und Kurt Krömer. Also die waren einfach immer so ein bisschen unter meinem Humor-Level sozusagen. Also ich habe die einfach nicht wahrgenommen in dem, was ich mir so angucke. Und dann durch LOL habe ich beide für mich entdeckt. Ich finde Thorsten Sträters Texte großartig. Ich habe jetzt neulich erst entdeckt, dass er auch ein Buch mit Horrorgeschichten geschrieben hat, weil er wohl Horrorgeschichten geschrieben hat, bevor er Komiker wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Und da ich ja ein großer Horrorfan bin, werde ich mir das sicherlich auch irgendwann durchlesen. Und Kurt Krömer natürlich mit Jay Krömer, großartig. Also vorher mochte ich den nicht so wirklich und dann dadurch, also mega.
Richtig toll. Ja, also gerade was die bei LOL zusammenkehren. Ich meine, ich gucke auch ganz gern mal die Sachen aus der Caroline Kebekus Show zum Beispiel. Ne? Oder Pussy Terror hieß das ja vorher, glaube ich, ihre Show im WDR. Da muss man schon sagen, wenn man Leute zu Comedians oder so noch keinen guten Zugang hatte, dann finde ich, schafft LOL nochmal einen ganz neuen Zugang zu dem. Dann schaut man sich so Sachen an. Und auch mit Teddy Teclebran, den habe ich auch da ganz neu für mich entdeckt. Also ich bin jetzt keiner, der sich ständig den ganzen Tag Comedy-Sachen reinhaut. Dafür bin ich einfach nicht fröhlich genug grundsätzlich. Nee, keine Ahnung. Aber da habe ich schon einige Sachen mir einfach angeschaut nochmal und viel Spaß damit gehabt.
Teddy Teclebran, ich habe immer, hatten wir glaube ich schon mal an der Stelle Stefan Raab oder so, ich habe halt immer einen hohen Respekt davor, wenn Leute erstens in ihrem Talent sehr breit aufgestellt sind und wenn dann noch so ein musikalisches Genie dazukommt, dann finde ich das einfach immer groß. Und Teddy Teclebran oder sowas, wenn du den singen hörst und was der eben auch insgesamt musikalisch kann, das ist unfassbar gut. Und da habe ich einfach eine Riesenbewunderung für. Ich finde nicht all seine Rollen lustig. Das ist so, aber insgesamt guter Typ, sehr lustig.
Mhm, ja. Wen ich auch durch Lol entdeckt habe, vorher nie großartig auf dem Schirm gehabt, ist Tané.
Ja. Mhm. Ja.
Und die ist so toll, was Parodien betrifft. Ihr müsst mal bei YouTube gucken, können wir ja sicherlich auch in die Shownotes hängen. Gibt es ein Video, wo sie einfach verschiedene Promis imitiert. Mhm. Also auch so von Britney Spears über Figuren wie SpongeBob und Walter aus dem Frauenknast kann sie einfach top. Und es ist so gut. Und die gehört definitiv auch zu Masked Singer, weil sie so viele unterschiedliche Stimmen nachmachen kann und dabei noch richtig gut singt. Also das wäre wär der Wahnsinn, ja. Ich habe noch meine Top 5 meiner All-Time-Favorite-Comedy-Shows. Wollt ihr die noch hören?
Ja, natürlich wollen wir die hören.
Platz 5, die Wochenshow.
Ja, unbedingt. Ja.
Kennt ihr die noch?
Mach ich mit,
ja. Das Problem ist ja, man altert ja selbst und die Zeit altert, deshalb weiß ich nicht, aber damals als 9-jähriger Junge fand ich das super. Also.
Mhm, ja.
Ja, in Bezug also, auf das, aber die wird bei dir nicht auftauchen, ist meine Nummer 1 auch schon lange her, aber mach erstmal du.
Okay, Nummer 4 ist keine reine Fernsehshow, sondern eine Netflix-Comedy-Serie, Haters Back Off, kennt ihr die?
Nee.
Nein. Das ist eine sehr schöne Serie, in der die Hauptfigur Miranda Sings ist. Miranda Sings ist eine Fake-YouTuberin, geschaffen von einer Komikerin namens Colleen Ballinger, die wahnsinnig schlecht singt und darüber YouTube-Videos macht. Also es ist sozusagen eine Parodie auf alle Menschen, die auf YouTube singen, sich schick zurechtmachen und Videos von sich drehen, wie sie singen. Und das parodiert sie und diese Figur ist irgendwie im amerikanischen Raum so berühmt geworden, dass es daraus eine Netflix-Serie entstanden ist. Und das ist wahnsinnig schön. Man kann das gar nicht so gut erklären. Ihr müsst euch einfach angucken. Hey, das Backoff, ganz toll. So.
Habe ich mir notiert.
Platz 3 meiner All-Time-Favorites, Ladykracher. Mhm. Ich liebe ja Anke Engelke. Einfach. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch schon mal beiläufig erwähnt an irgendeiner Stelle. Ladykracher, mega. Immer wieder gern. Habe sogar die ersten Staffeln damals auf VHS-Kassette aufgezeichnet.
Das ist ein richtig großer VHS.
Genau. Platz 2, LOL.
Ja.
Definitiv, ne? So. Und Platz 1, unangefochten, Knallerfrauen mit Martina Hill.
Ja, das ist schon gut. Das ist schon
weil ich ihren
gut.
Humor einfach so großartig finde und sie ist so ganz toll in diesen so physische Komik zu machen. Mhm. Irgendwie sie macht ganz viele Sketche, wo irgendwie kein Wort geredet wird, sondern wo sie einfach nur irgendeinen Scheiß macht und es ist so zum Brüllen komisch.
Finde ja, ich ganz ich erinnere mich bei Martina Hill vor allem an einen Sketch, da redet sie, glaube ich, auch wirklich kein Wort, sondern sie geht aus der Wohnung, kommt wieder rein, um zu gucken, ob sie den Herd ausgemacht hat. Dann guckt sie das und dann macht sie aber alles Mögliche. Dann nimmt sie noch die Lampe mit, zieht die Stecker raus und nimmt gefühlt jedes Küchengerät mit, bis sie irgendwann komplett mit Küchengeräten beladen die Wohnung verlässt, einfach nur, weil ja sonst alles irgendwie abbrennen könnte. Also es ist wirklich, und das ist dann halt nicht in einem Stück, sondern immer zwischen anderen Sketchen wurde das immer gezeigt. Also das ist wirklich so ein genialer, also das fand ich echt überragend.
Ja, da ist sie wirklich gut drin. Das machen sie auch ganz oft in ihrer Sendung oder haben sie damals gemacht, als es noch lief. Läuft ja auch nicht mehr, Knallerfrauen. Ja. Dass sie so Sketche so teilen und die quasi als Running Gag immer wieder dazwischen setzen.
Da war es einfach wirklich perfekt. Also das habe ich mir weggeschmissen, wirklich.
Ja, das stimmt.
Ich finde zwei muss ich ergänzen, weil sonst hacke ich mir hinterher die Ohren ab. Also zum einen Stromberg, also für mich in der ewigen Bestenliste auch ganz, ganz weit oben ist. Und dann eins, das fällt wahrscheinlich, ich will ja immer nicht drauf rumreiten, fällt aber vermutlich wirklich auf vor eurer Zeit. RTL Samstagnacht, also die deutsche Adaption von Saturday Night Live, was für mich die absolute Nummer eins ist.
Also wusste ich, dass du das sagst, als du bei Wochenschau bei der Wochenschau eingehakt hast, wusste ich, dass du RTL Samstagnacht sagen willst. Ja, das war auch gut. Das war wirklich.
Ich meine, die Hugo Egon Balder hat das produziert, Regie geführt, ne? Und deshalb ja auch nicht nur eine deutsche Adaption gemacht. Und all die Namen, die aus dieser Sendung hervorgegangen sind, ne, die kannte alle vorher niemand kannte Mirko Neunchef, niemand kannte Wigald Boning, niemand kannte Olli Dittrich. Alle,
die waren alle nicht
Produkte
in Paris.
Esther Schwein. alle in dieser Sendung groß geworden und es war einfach unfassbar lustig.
Das ist ja das Schöne in diesem Bereich, dass es einfach so eine wahnsinnig große Vielfalt an Formaten gibt und dass es sich ja auch immer weiterentwickelt. Ne? Siehe, man denkt, man hat irgendwie alles gesehen und dann kommt halt so eine Nummer wie LOL um die Ecke und jetzt One Mic Stand und man kann ja nur hoffen, dass ganz viel dazukommt.
Ja, es ist
ich habe gerade noch überlegt, wer bei mir irgendwie auch noch dazugehört ist, Wolfgang und Anneliese. Fröhliche Weihnachten mit Wolfgang und Anneliese. Das ist bei mir im Dezemberprogramm jedes Jahr fest verankert.
Na klar, okay.
Aber das war doch aber auch, ging doch auch aus der Wochenshow hervor, oder? Haben Sie das da nicht als erstes mal gemacht?
Nee, das haben Sie das später. Das war später, aber das Schöne an Comedy ist ja auch, dass es ja auch nicht ganz so trennscharf ist. Also du hast jetzt Stromberg zum Beispiel genannt. Mhm. Da ist mir jetzt natürlich eingefallen, dass ich ja auch mich sehr darauf freue, dass bald die neue Staffel von Die Discounter kommt. Das ja,
stimmt.
Ne, was ja auch ein Comedy-Format ist, was ich jetzt, weil es aber nicht so wie eine Sketchshow funktioniert, gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber stimmt. Also es ist, ich freue mich sehr auf Die Discounter, wenn es da wieder losgeht.
Stimmt, nehme ich auch.
Ja, schauen wir mal, was da noch so alles auf uns zukommt.
Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, deshalb gucke ich auch so komisch, weil das kann man ja, weil mir die Bildverbindung zu euch leidet. Ihr bleibt in sehr komischen Gesten stehen auf dem Bildschirm, weil ihr dieses.
Weißt du, nee, wir sind einfach so.
Wir spielen ein Spiel quasi, um dich zu testen. Nee, aber du bist wieder klar zu sehen, du bist auch wieder klar zu hören. Mhm. Aber bevor das wieder abbricht, sag uns doch einfach nochmal, die Woche, du bist jetzt noch eine Weile im Urlaub und was machst du in der Zeit?
Naja, viel Urlaub und ansonsten, naja, ich glotz schon TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.